Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Kürzel BDS steht für Boycott, Divestment, Sanctions, also Boykott, Abzug von Investitionen und Sanktionen. Und dahinter steckt eine Kampagne, die sich vermeintlich für eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt einsetzt, aber ganz im Gegenteil eine politische Bewegung darstellt, die den Staat Israel politisch, wirtschaftlich und kulturell isolieren will und dafür auch weltweit Unterstützer findet. Sie gilt als antisemitisch, weil sie, anders als regelmäßig behauptet wird, nicht die Politik des Staates Israel kritisiert, sondern den Staat an sich legitimiert. Der Streit um diese Boykottkampagne hat seit langem auch Deutschland erreicht. Aktuell in einer Kontroverse, die mit BDS auf den ersten Blick nichts zu tun hat, auf den zweiten Blick dafür aber umso mehr. Über den aktuellen Stand zum Thema Göttinger Friedenspreis berichten wir in dieser Sendung. Der Göttinger Friedenspreis 2019 soll in diesem Jahr an den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost gehen. Die Verleihung ist für dieses Wochenende vorgesehen. Und der Preis ist renommiert und er hatte auch schon in seiner 20-jährigen Geschichte einige renommierte Preisträger. Dass der diesjährige Preisträger aber ein offener und auch aktiver Unterstützer der BDS-Bewegung ist, das hat für Kritik gesorgt und es hat dazu geführt, dass sich die Stadt Göttingen zusammen mit anderen Unterstützern von diesem Preis distanziert hat. Vergeben wird er an diesem Wochenende aber trotzdem. Und die Kontroverse um den umstrittenen Preisträger ist im Kern eine Auseinandersetzung über den Umgang mit der als antisemitisch geltenden BDS-Kampagne. Michael Hollenbach fasst die Kontroverse zusammen.
Zu den schärfsten Kritikern der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost gehört Achim Dörfer, der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Göttingen. Er begrüßt ausdrücklich den Rückzug von Universität, Stadt und Sparkasse von der Preisverleihung.
Was für mich klar ist, es darf dafür keine öffentliche Unterstützung geben. Es darf dafür insbesondere aus der Mitte der Gesellschaft keine öffentliche Unterstützung geben.
Das ist eine feige Rückzugsentscheidung und sie ist auch unehrlich begründet,
sagt dagegen Andreas Zumach. Der Journalist ist Juryvorsitzender des Göttinger Friedenspreises. Er kritisiert, dass die Unipräsidentin und der Oberbürgermeister dem Druck des Zentralrats der Juden in Deutschland nachgegeben hätten.
Denn sie haben die ausführlich begründete Entscheidung der Jury des Göttinger Friedenspreises geringer gewichtet als die Rufmordversuche, Falschbehauptungen, Verleumdungen des Zentralratsvorsitzenden der Juden Schuster.
Zumach steht hinter der Entscheidung, dass der Verein Jüdische Stimme am Sonnabend den Göttinger Friedenspreis erhalten soll.
Die Jüdische Stimme wurde ausgezeichnet, weil sie sich glaubhaft einsetzen für eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung und dieses gerade auch tun, weil sie sagen, die jetzige Situation mit der völkerrechtswidrigen Besatzung der palästinensischen Gebiete ist auch die größte Gefährdung für eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz des Staates Israels.
Die Kritik an der Jüdischen Stimme richtet sich vor allem gegen deren Nähe zur Boykottbewegung BDS.
Ich werfe der Jüdischen Stimme konkret vor, dass sie letzten Endes im Umfeld der BDS-Bewegung sich bewegen, diese unterstützen und mit deren Zielen konform gehen.
Iris Hefetz ist Vorsitzende der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Sie macht keinen Hehl aus ihrer Sympathie für die BDS-Bewegung.
Also wir unterstützen den BDS-Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft.
Die aus Israel stammende Wahlberlinerin findet den Antisemitismusvorwurf der Kritiker aber vollkommen überzogen.
Also das erinnert an die Angst der Weißen in Südafrika, die gesagt haben, wenn wir jetzt diese Segregation aufhören, dann gibt es auch Südafrika nicht mehr, dann werden uns alle Schwarzen vernichten. Das spielt natürlich eine größere Angst mit rein in Deutschland aufgrund des Genozids an den Juden, die die Deutschen verübt haben.
BDS bedeutet Boykott, Abzug von Investitionen sowie Sanktionen. Die internationale Kampagne, die 2005 gestartet wurde, will Israel politisch, wirtschaftlich und kulturell isolieren. Das Ziel von BDS, Israel müsse die Besetzung und Besiedlung der arabischen Gebiete beenden, den arabisch-palästinensischen Bürgern Israels volle Gleichberechtigung gewähren und allen Flüchtlingen und deren Nachkommen die Rückkehr in die alte Heimat ermöglichen. Der Grünen-Politiker Volker Beck, der bis 2017 Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Bundestages war, warnt vor BDS.
Die BDS-Bewegung ist eine auf Antisemitismus ausgerichtete Kampagne, weil sie einseitig den jüdischen und demokratischen Staat mit Boykotten belegt, delegitimiert. Und es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob man sagt, ist die jüdische Stimme antisemitisch, sondern die Unterstützung von BDS ist eine antisemitische Handlung.
Die Auseinandersetzung um BDS wird immer schärfer. Während zum Beispiel die katholische Friedensorganisation Pax Christi die Preisverleihung begrüßt, gibt es viele Christen aus dem christlich-jüdischen Dialog, die die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost kritisieren. Die Mitglieder dieses in Berlin ansässigen Vereins sind deutsche bzw. aus Israel stammende Jüdinnen und Juden. Deren Vorsitzende Iris Hefetz über die massive Kritik an ihrem Verein.
Es ist natürlich besonders schmerzhaft für Menschen, die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden zu hören, dass sie antisemitisch sind. Es ist ein Unding. Deutsche Christen erlauben sich, Juden Antisemiten zu nennen, natürlich mit einem Rückenwind von dem Zentralrat der Juden und sind gar nicht bewusst für ihre Verantwortung, was es bedeutet, dass sie die Geschichte so pervertieren und umdrehen.
Für Achim Dörfer von der jüdischen Gemeinde Göttingen repräsentiert der Verein Jüdische Stimme lediglich eine kleine Minderheit.
Das heißt, das sind Leute, die quasi hier aus Marketinggründen als Juden vorgehen. Es sind Juden, die mit der absoluten Mehrheit der Juden in Deutschland überhaupt nicht vernetzt sind. Und deswegen ist es auch irreführend, quasi so zu tun, als vertrete man hier eine jüdische Meinung.
Die Auseinandersetzung um die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost ist paradigmatisch für den Streit um BDS. Der jüdische Publizist Micha Brumlik hat sich im Januar in einem offenen Brief mit rund 100 jüdischen Intellektuellen, unter anderem Noam Chomsky, Judith Butler und Eva Illouz, gegen Anfeindungen gegen die jüdische Stimme gewandt. Brumlik kritisiert vor allem,
dass die amtierende israelische Regierung erhebliche Mittel aufwendet, um alle möglichen Formen der Kritik an ihr in das Licht des Antisemitismus zu rücken. Und das ist natürlich heftigst zurückzuweisen.
Brumlik verweist auf Medienberichte, nach denen die israelische Regierung einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, um gegen BDS vorzugehen. So scanne ein Programm alle Social-Media-Kanäle weltweit, um Aktivitäten der BDS-Bewegung aufzuspüren. Micha Brumlik vermisst eine rationale Debatte über die Politik Israels.
Das ist meiner Meinung nach Teil einer Strategie der amtierenden israelischen Regierung. Es wird zwar immer wieder betont, natürlich ist es legitim, die Politik zu kritisieren, aber wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist man sehr schnell mit diesem Hammer des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus zur Hand.
Der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Göttingen, Achim Dörfer, weist solche Vorhaltungen zurück.
So führt man keine Debatte. Natürlich stimmt es überhaupt nicht, dass Israel-Kritik automatisch den Antisemitismus-Vorwurf abbekommt. Aber es gibt eben schon Israel-Kritik, die antisemitisch ist. Und man muss die antisemitische Israel-Kritik, die muss man auch antisemitisch nennen dürfen.
Auch nach der Verleihung des Göttinger Friedenspreises an den Verein Jüdische Stimme wird der Streit um BDS weitergehen. Hoffentlich dann mit mehr Sachlichkeit und dem Austausch von Argumenten statt von Emotionen.
Der Göttinger Friedenspreis und die Kontroverse um den diesjährigen Preisträger Michael Hollenbach hat Stimmen dazu eingesammelt.
Thank you.
Die Region Kars liegt ganz im Osten der Türkei und das Gebiet war vor gut einem Jahrhundert im Besitz des russischen Zarenreichs und das hinterlässt dort Spuren bis heute. Denn in der Nähe von Kars leben bis heute deutsche Christen, die dort von der russischen Führung von Estland aus dorthin umgesiedelt wurden, zusammen mit anderen Bevölkerungsgruppen aus dem russischen Großreich. Heute sind allerdings nur noch wenige von ihnen da. Von den damals rund 60 deutschen Familien ist nämlich nur noch eine dort geblieben. Und diese Familie, die ist inzwischen sowohl deutsch-türkisch als auch christlich-muslimisch, mit Gottesdiensten und Gebeten für beide Religionen im Wohnzimmer. Christian Buttgereit hat die Familie in ihrer Heimat getroffen.
August Albuck steht auf einer verschneiten Fläche, im Westen begrenzt durch eine Schule, im Süden durch das Krankenhaus und im Osten durch die Zuckerfabrik. Einige große Feldsteine ragen aus dem Schnee, sie markieren die Gräber seiner Eltern.
Der Grund, weshalb wir geblieben sind, ist unser Friedhof. Mein Vater wollte den Friedhof nicht unbeaufsichtigt lassen. Hätten wir es denn noch getan, wären die Gräber heute zerstört. Früher war der Friedhof noch geschützt durch den Zaun der Zuckerfabrik. Seit sie den zurückgesetzt haben, kann hier jeder eindringen.
Der Weg vom christlichen Friedhof in das Dorf Karatscha-Ören ist schlammig und voller Schlaglöcher. Niedrige, geduckte Bauten, Gänse und angekettete Hirtenhunde säumen den Weg. Viele Häuser stehen leer. Von den 60 deutschstämmigen Familien, die hier einst wohnten, ist nur noch eine übrig geblieben. Das schlichte Haus der Albucks liegt am Ende eines rutschigen Pfades. Das grob verputzte Wohnzimmer wird mit einem Blechofen geheizt, in der Ecke ein Kühlschrank, darauf der alte Fernseher. Auf dem Boden Wolldecken statt Teppiche. Der 49-jährige August lebt hier mit seiner Frau und seinem jüngeren Bruder und 4 Kindern.
Ich bin Deutsch, aber Türkei geboren.
Tatsächlich sehen August und sein 4 Jahre jüngerer Bruder Petro mit ihren blauen Augen nicht nur deutsch aus, sie haben auch deutsche Wurzeln. Ihre Vorfahren gehörten zur deutschen Minderheit in Estland und wurden 1892 hierher gebracht, als Kars vorübergehend russisch war. Mit den Leuten in Kars habe es nie Probleme gegeben, erinnert sich der 45-jährige Petro, der mit seinen blonden Haaren schon immer aufgefallen war.
In meiner Schulzeit wurde ich schon noch gehänselt. Heute gibt es das nicht mehr. 2 unserer Kinder gehen zur Schule. Als Christen müssen sie nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Ich will damit sagen, dass die heutigen Regeln fair sind. Zu meiner Schulzeit gab es noch viele Probleme.
Allerdings hätten sie früher ihren christlichen Glauben in einer großen Gemeinschaft praktizieren können, sagt August. Heute dient ein bunter Wandteppich mit dem Bild Christi als Kulisse für den Gottesdienst im Wohnzimmer. Daneben hängt zur einen Seite die türkische Flagge, zur anderen ein Porträt von Staatsgründer Atatürk.
Meine Frau begeht ihre islamischen Feiertage, den Ramadan. Sie fastet und verneigt sich zum Gebet. Und ich feiere eben Ostern und Weihnachten. Wir haben gegenseitig Respekt vor unserem Glauben. Wenn dem nicht so wäre, hätte unsere Ehe ja keine Chance.
August ist zum 2. Mal verheiratet, ebenso wie seine Frau Yadiga. Sie ist Muslima. Wo hätte er auch eine christliche Frau finden sollen? Sie sind ja alle weggezogen, sagt August augenzwinkernd. Yadiga trägt außerhalb des Hauses Kopftuch. Sie sieht es aber nicht als Problem, dass sie und ihr Mann unterschiedlichen Glaubens sind.
Die Gesellschaft akzeptiert in der Regel, wenn die Frau christlich und der Mann Muslim ist, weil der Mann dominiert. Aber wenn das Gegenteil der Fall ist, dann eckt man damit schon an. Meine Familie war anfangs strikt gegen unsere Ehe. Als sie aber mit der Zeit gesehen haben, wie wir uns gegenseitig in unserem Glauben respektieren, da haben sie ihre Vorurteile abgelegt.
Um Sohn Benjamin und Tochter Meryem taufen zu können, mussten die Albucks allerdings bis ins rund 1500 Kilometer entfernte Istanbul reisen. Der 4-monatigen Alena steht das noch bevor, sagt August, in dessen türkischem Ausweis August steht. Doch in das strahlende Blau seiner Augen mischt sich Verzweiflung, denn die Familie kommt finanziell kaum über die Runden. August hatte als Schlosser für die Stadtverwaltung gearbeitet, war aber nach längerer Krankheit entlassen worden. Auch Petro hat keinen festen Job. Die Brüder bieten handwerkliche Dienstleistungen an, bekommen aber nur selten Aufträge. Dabei sei es seinen Vorfahren einst gut gegangen, sagt August.
Als unsere Familien hierher gezogen sind, haben sie Felder urbar gemacht, Vieh, Pferde und Gänse gezüchtet. Unser Dorf besaß bald die fortgeschrittensten Bauernhöfe weit und breit. 1955 schließlich war es unser Dorf, das den allerersten Traktor in der Region einführte. Der Einsatz von moderner Technik in der Landwirtschaft, das haben unsere Familien hier eingeführt.
Theoretisch gehören den Brüdern auch noch einige Grundstücke in der Umgebung. Um ihren Besitz nachweisen zu können, müssen sie ihre Verwandten in Russland bzw. Estland ausfindig machen. Bisher ohne Erfolg. Sollte das nicht gelingen, erwägen die Albuchs, es allen anderen deutschen Familien aus Kars gleich zu tun und ebenfalls nach Deutschland auszuwandern.
Die letzten Deutschen von Kars in der Türkei. Christian Buttgereit hat sie getroffen. Fastenzeit für die Christen hat begonnen. Und die Zeit bis Ostern ist traditionell die Zeit, sich zu beweisen, wie gut man ohne kann. Fragt sich nur, ohne was. Traditionell geht es natürlich um Essen und Trinken, besser gesagt um Fleisch und Alkohol. Aber das Fasten ist heutzutage flexibler geworden. Verzichten kann man auf alles Mögliche, zum Beispiel auch auf Komfort, etwa aufs Autofahren. Und da mischt sich dann religiös begründeter Verzicht mit Öko-Engagement. Nicht mehr persönliche Askese, sondern CO2-Verzicht. Evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer fordern nicht zum ersten Mal in diesem Jahr zum Autofasten auf. Und die Fastenaktion der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland in diesem Jahr, die hat nun das Ziel, Unterschriften zu sammeln für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das ruft Kritiker auf den Plan. Der Streit hat über das Rasen oder Nichtrasen hinaus grundsätzliche Bedeutung. Wie viel Politik darf Kirche?
50.000 Unterschriften für Tempo 130 auf den deutschen Autobahnen will die Evangelische Kirche Mitteldeutschland zusammenbringen. Dann muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema beschäftigen. Für die 50.000 Unterschriften haben die Initiatoren nur 4 Wochen, also nicht mal bis Ostern, Zeit. Und dennoch ist das ihre Fastenaktion in diesem Jahr, wie Christian Fuhrmann, Gemeindedezernent der EKM, erläutert.
Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung, das prägt unsere Kirche seit den 80er Jahren, sagen wir mal, sind das Schwerpunkte in unserem Engagement. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir im Sommer und im Herbst letzten Jahres viele Gespräche hatten, dass uns Menschen gefragt haben, nun sagt doch mal, liebe Kirche, was denkt ihr euch eigentlich angesichts der ja nun wirklich greifbaren Veränderung unseres Klimas? Ihr habt euch doch schon tiefe DDR-Zeit für Schöpfungsbewahrung eingesetzt. Was ist heute dran? Was macht ihr?
Die Verminderung des Kohlendioxidausstoßes, weniger Feinstaub, weniger Lärm, weniger tödliche Unfälle, weniger Stress beim Autofahren erhoffen sie sich von einem Tempolimit, wie es in der ganzen Welt üblich ist.
Was sind wir eigentlich bereit zu opfern? Das ist eine spannende Frage, hat ja auch theologische interessante Aspekte. Hier geht es auf alle Fälle zuerst um die Frage des Klimawandels, des Lebenswandels, um diesen kleinen Beitrag. Und uns geht es um die Debatte in der Gesellschaft. Wir brauchen nicht diese Politik, die da oben machen das eine, wir da unten denken das andere, sondern dass es eine offene Bundestagsdebatte mit dieser Petition gibt. Es geht, wie immer, wenn wir auch Fastenzeiten begehen, um den Impuls, können wir anders leben, damit diese Welt auch für unsere Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte, eine gute Welt ist.
Die Debatte im Landeskirchenrat um diese eher weltliche Fastenaktion verlief nicht einmütig. Auch Rickleff Münnig, Pfarrer im Ruhestand, lebt in Erfurt und findet den bewussten Verzicht auf das Autofahren und auch Tempo 130 auf der Autobahn durchaus sinnvoll. Aber er lehnt die aktuelle Fastenaktion der Mitteldeutschen und anderer Gliedkirchen ab.
So sehr die Ziele richtig sind, wir müssen gucken, dass wir verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen. Und es ist auch richtig, langsamer auf der Autobahn zu fahren. Aber das ist nicht das, was Christinnen und Christen beschäftigen sollte und schon gar nicht, was Kirchen verlautbaren sollten. Und mir fehlt eigentlich dieser theologische Hintergrund, wie ich überhaupt meine, dass die Kirchen im Augenblick dabei sind, mehr und mehr Theologieverzicht zu üben, fast so eine Fastenzeit von Theologie haben. Auf jeden Fall auch mit diesen Themen. Das geht ja bis ins Sprachliche. Wir reden davon, dass wir dann Klimasünder sind, dass wir Umweltsünder sind. Dieser Sündenbegriff ist eigentlich einer, der auf Gott ausgerichtet ist.
Ohne Bezug zur Schrift, auf Jesus sei das Fasten keine Vorbereitung auf die höchsten christlichen Feiertage, meint Münnig. In der Fastenzeit erwarte er gar keinen Verzicht, sondern eher Nachdenken und Umkehr.
Die Christen sagen, Jesus Christus hat eigentlich von uns die Aufgabe genommen, uns selbst und die Welt zu erlösen. Und für mich ist die Klima- und Umweltdiskussion so fast eine neue Leistungsreligion. Und wir haben aber bestimmte Dinge zu tun, um die Welt zu retten. Und das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, die jetzt Retter sind. Und da spielt auch Jesus und Gott überhaupt keine Rolle mehr. Ich muss es zumindest in Beziehung setzen zu dem Retter, der sich an Ostern als solcher erwiesen hat und erweisen wird in meinem Leben und für die Welt überhaupt.
Christian Fuhrmann von der EKM kennt diese Einwände, kann sie aber nur schwer nachvollziehen.
Erstens halte ich es für ziemlich kompliziert, immer zu sagen, das sind die Spezialisten, denen steht das zu. Und das sind die, die sollen sich mal um ihr eigenes kümmern. Was ist das eigene? Da wird mir erstmal als Christ vorgeschrieben, was Religion bedeutet und was ich machen darf. Das halte ich zumal für ziemlich schwierig. Zweitens, wir sind ein weltanschaulich freier Staat und der Staat lebt davon, dass unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Religionen diese Gesellschaft gestalten. Und die kann es nur gestalten, wenn es um konkrete Lebensgestaltung geht. Das kann es nicht in der Theorie bleiben.
Auch Laien kritisieren Kirchen, die sich in ihren Augen zu sehr dem Weltlichen widmen und ihr Kerngeschäft vernachlässigen, sich mit Dingen befassen, für die sie eher andere zuständig sehen. So empfindet es auch Klaassen Ratz, der katholische Sprecher der liberalen Christen in Thüringen. Denn auch einige katholische Bistümer unterstützen die Tempo 130-Petition der EKM.
Erleben wir nicht wieder zunehmend, dass sich Kirche und Staat so aufeinander zubewegen, dass sie nicht mehr unterscheidbar sind? Gibt sich quasi die Kirche schon selbst im Staatsdirigismus auf in unseren Tagen? Dann merke ich, die Kirche entrückt von ihrem christlichen Volk, der Staat entrückt von seiner Gesellschaft. Und ich so als Kind der DDR fühle mich irgendwie so in 87, 88 plötzlich wieder zurückversetzt. Und da vergraut mir. Sind wir wieder in einer Phase, wo wir, sag ich mal, Widerstand leisten müssen, um die Unterscheidbarkeit herauszuheben?
Hier mündet die Frage nach dem Tempolimit in die grundsätzlichere, nach den Dingen, die des Kaisers und denen, die Gottes sind. Christian Fuhrmann sieht da eine klare Verbindung.
Ich gehe davon aus, dass der christliche Glauben schwere Auswirkungen auf meine Weltgestaltung hat. Und da werde ich mich als Christ einbringen.
Rieglef Münnich ist eher für eine klare Unterscheidung.
Es ist ja nichts spezifisch Christliches. Wo ist ein gesellschaftliches Engagement heute vielleicht wichtig und dran, was nicht billig ist? Wo ich keinen Beifall für kriege, sondern wo ich vielleicht auch Widerspruch ernte. Jesus ist seinen Weg gegangen als Einzelgänger. Der hatte keine Masse hinter sich. Am Kreuz war er ganz allein. Und das ist eine Frage auf Ostern zu. Wo bin ich gefordert, auch etwas laut zu sagen, ohne mit Wölfen zu heulen?
Zumindest beim Tempo 130 jedoch kann sich die evangelische Kirche Mitteldeutschland des Widerspruchs gewiss sein.
Über die Fastenaktion der evangelischen Kirche Mitteldeutschland und die Kritik daran berichtete Henry Bernhard. Tag für Tag geht damit zu Ende für heute. Die Redaktion hatte heute Christiane Florin. Hier gibt's dann jetzt die Nachrichten. Und dann wie jeden Donnerstag unser Service-Magazin Marktplatz. Das Thema dort: auf ins Ferienlager. Spaß und Bildung mit Jugendreisen. Das Ganze heute live von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.